Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft. Willkommen zu Weltmarkt, dem Podcast von Germany Trade and Invest, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes. Mein Name ist Christian Bleken und heute schauen wir auf ein Problem, das wirklich alle Unternehmen umtreibt, den Fachkräftemangel. Fragt man einen Unternehmer, egal wen, was momentan das größte Problem ist, heißt es: Energiepreise sind schlimm, klar, die globalen Verwerfungen auch, die Abhängigkeit von China sowieso, aber das Schlimmste ist, dass uns überall gute Leute fehlen.
Fachkräftesicherung ist neben der Frage der Modernisierung unserer Energieversorgung und neben der Digitalisierung die entscheidende Frage für Wohlstandssicherung in diesem Land.
Fast 2 Millionen nicht besetzte Stellen in Deutschland, das ist ein trauriger Rekord. Fachkräfte werden händeringend gesucht und der demografische Wandel wird diese Situation noch verschärfen.
Neben all den anderen Herausforderungen, die dieses Land gerade drücken, hohen Energiepreisen, porösen Lieferketten, blockierten Absatzmärkten, ist der strukturelle Wandel der Arbeitswelt und die fehlenden Fachkräfte eines der großen Problemkinder der Politik für einen wirtschaftlichen Aufschwung und für Wohlstand und Wachstum in Deutschland.
Es fehlen Ingenieurinnen, Softwareentwickler, Informatikexperten. Firmen suchen händeringend nach Mechatronikerinnen, nach Pflegekräften, Handwerkerinnen und Mitarbeitern in Hotellerie und Gastronomie. Überall fehlen qualifizierte Arbeitskräfte. Und das ist nicht nur in Deutschland so. Im Ausland ist die Situation oft noch viel schlimmer. Das stellt deutsche Unternehmen oft vor riesige Probleme. Sie müssen in ihren Auslandsniederlassungen um die besten Köpfe kämpfen und sie im Zweifel selbst ausbilden. Fachleute gehen davon aus, dass bis 2030 weltweit 85,2 Millionen Fachkräfte fehlen werden. Schon heute gibt ein Viertel der deutschen Unternehmen an, dass sie Aufträge ablehnen müssen, weil ihnen die Leute dafür fehlen. Tendenz steigend. Was das bedeutet und wie deutsche Firmen sich darauf vorbereiten können, das diskutieren wir nachher mit einem Experten der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Vorher hören wir aber 2 konkrete Beispiele aus dem Ausland. Ein Steinmetz berichtet von den Sorgen und Nöten in Israel. Und Vivian Blümel und Antje Klaus Vorreiter aus Weimar haben mit ihrer Green Solar Academy aus der Not ein Geschäftsmodell gemacht und bieten in Südafrika Photovoltaik-Schulungen an. Frau Blümel, Frau Klaus Vorreiter, können Sie uns kurz beschreiben, was Sie bei Ihrer Green Solar Academy genau machen?
Ja, wir 2 haben eine Firma in Südafrika, in der wir Training für Photovoltaik-Installateure anbieten. Also wir machen professionelle Short-Courses für PV-Installers und alles, was drumherum zu Training gehört. Also wir entwickeln auch Trainingsmaterialien, Curricula, wir bilden unsere Trainer aus und trainieren, wer auch immer Wissen braucht zum Thema Photovoltaik.
Und da besteht in Südafrika eine richtig große Nachfrage, oder?
Also in der Metropolregion um Johannesburg rum, da haben wir wirklich jede Woche ein Training. Da sind wir, wenn wir in den Kalender gucken und da ist irgendein Feiertag dann dazwischen, ist es für uns dann schon schwierig, weil es dann bedeutet, dass wir den 5-Tages-Kurs, den wir anbieten, nicht anbieten können. Ja, also wir sind wirklich komplett ausgelastet. Immer so um die 18 bis 20 Leute in den Kursen und jede Woche wirklich mindestens einen Kurs. Dazu kommen dann unsere anderen Standorte. Wir haben neben Johannesburg auch noch Standorte in Pretoria, in Kapstadt, in Balito, das ist bei Durban, und in Port Elizabeth, wo wir auch die gleichen Trainings anbieten. Da ist die Frequenz nicht ganz so hoch.
Okay, das heißt aber, dass es keine richtige Fachausbildung gibt in Südafrika.
Ja, Fachkräfteausbildung ist ja so ein Thema. Ich meine, wir in Deutschland sind gewohnt, dass man seine 10. Klasse macht, sein Abitur macht, seine Berufsausbildung oder zum Studieren geht. In Südafrika muss erstmal jeder Matric machen. Das ist gleichwertig zum Abitur. Und manche, wenn man sich überlegt, dass jeder in Deutschland Abitur machen müsste, kann man sich vorstellen, was das für eine Herausforderung ist für die jungen Leute. Da bleiben also schon sehr viele auf der Strecke. Dann gibt's die TVET Colleges, also die Berufsschulen, wo man so Fachabi machen kann und Berufsausbildung, die aber in keiner Weise mit unseren zu vergleichen sind. Und wir haben ja auch eine Jugendarbeitslosigkeit von auf jeden Fall über 50%. Es gibt keine Fachkräfte, würde ich vielleicht mal so sagen, aber es gibt auf jeden Fall Unmengen an Menschen, die lernen wollen. Und dann gibt's halt die, die eben eine abgeschlossene Berufsbildung haben oder ein Studium haben oder lange Berufserfahrung, die eben zu unseren professionellen Kursen kommen können, zu den 3- bis 5-Tage-Kursen.
Das sind also Kurse für Fachkräfte, so etwas wie eine Weiterbildung bzw. eine Spezialisierung. Sind diese Kurse denn auch etwas für Menschen ohne einen Abschluss?
Die vielen jungen Leute, die praktisch die Arbeitskräfte sein könnten, die die Industrie gerade braucht, für die ist so ein Kurs nichts. Und da sind wir gerade dabei, auch ein Training, wir nennen das Green Youth, also ein Trainingsprogramm für junge Leute aufzubauen. Und da haben wir das Glück, dass wir in Kapstadt mit unserem Partner Life Choices einen Partner haben, der sehr viel Erfahrung im Bereich Jugendarbeit und Ausbildung von jungen Leuten hat. Und versuchen so eben generell dem Bedarf gerecht zu werden.
Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, so eine Ausbildungsakademie dann aufzuziehen?
Also ich mache nichts anderes in meinem beruflichen Leben als Training. Also ich habe mal Bauingenieurwesen studiert und habe dann angefangen, an der Universität zu arbeiten und mich immer mit dem Thema Training beschäftigt. Das war früher im Bereich Abfallwirtschaft und bin dann vor 20 Jahren zur Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie gestoßen. Und zwar haben wir angefangen, hier in Thüringen Trainings anzubieten. Die DGS, also Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, hat ein Programm, das sind die DGS Solarschulen. Die DGS Solarschulen bieten Trainings an für Installateure von Photovoltaikanlagen, für alle möglichen Mitarbeiter in Photovoltaikfirmen. Und wir haben das dann auch in Thüringen gemacht und sind dann gemeinsam mit einer Thüringer Firma über ein Projekt nach Südafrika gegangen. Und aus dem Projekt hat sich ergeben,
dass wir das jetzt mehr dort machen als hier eigentlich, ne?
Genau. Nach Südafrika sind wir gegangen
2011. Und 2012 haben wir das erste Training in Südafrika gemacht.
Und Frau Blümel, was ist Ihr Hintergrund?
Ich habe erneuerbare Energienmanagement studiert und habe das damals im dualen Studium gemacht und habe bei Antje in der DGS angefangen als duale Studentin. Und war quasi live dabei, als sie dann mit dem Projekt in Südafrika angefangen hat und bin dann einfach nie wieder gegangen. Ich habe dann noch einen Master nebenbei gemacht, auch erneuerbare Energienmanagement, aber schon immer in der Photovoltaik. Das ist mein absolutes Lieblingsthema. Und ja, das kombiniert mit dem Training ist irgendwie passt perfekt.
Sie haben die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Südafrika erwähnt. Das heißt ja, dass im Prinzip genügend Fachkräfte da sein könnten, wenn sie ausgebildet würden. Aber das ist nicht der Fall, richtig?
Die klassische duale Ausbildung gibt's nicht.
Es gibt einzelne Schulen, die das machen, aber es ist jetzt nicht die Norm und es ist nicht so institutionell organisiert wie bei uns.
Und da setzen Sie dann mit Ihrem Green Youth Programm an, richtig?
Das, was wir jetzt andenken, zusammen mit Life Choices, ist tatsächlich ein einjähriges Programm und so ein bisschen an die duale Idee angelehnt. Und zwar sind es 3 Monate Ausbildung bei Life Choices. Also da ist es aber nicht nur Photovoltaik, da geht es auch ganz viel um Life Skills. Alles, was unsere Kinder und Jugendlichen von den Familien mitkriegen, das kann man in Südafrika nicht voraussetzen. Also pünktlich auf der Arbeit zu sein, wie man sich anziehen muss, wie man redet. All diese Dinge werden dort auch mit unterrichtet und da haben eben unsere Partner sehr viel Erfahrung und auch die richtigen Coaches, die sowas machen können. Und dann folgt ein 8,5-monatiges Praktikum bei einer Firma. Da haben wir auch schon sehr viele Firmen, die gesagt haben, sie haben Interesse dran, Jugendliche zu nehmen. Und zum Schluss kommen sie dann nochmal 2 Wochen zu uns zurück, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen und für eine Abschlussprüfung.
Erfreulich ist, dass Südafrika ein Programm aufgesetzt hat, das heißt Yes for the Youth, und mit dem werden die Jugendlichen ja unterstützt.
Dieses Programm finanziert den Teilnehmern 1 Jahr lang, kriegen die ein Stipendium, was an den Mindestlohn angelehnt ist. Das kriegen wirklich die Teilnehmer und das heißt also, die Firmen müssen nicht wie bei uns eben den Lehrling bezahlen, was aber dazu führt, dass, also ich kenne einige Unternehmen, die sich da immer wieder jemanden holen, um Hilfsarbeiten im Lager zu machen und die aber eben nie einstellen.
Und dann, sobald die Förderung abläuft, eben den nächsten holen und dann ist es irgendwie kein nachhaltiges Einstellen oder Fördern von Nachwuchs, sondern ja, wirklich nur billige Hilfskräfte, ne?
Was ja blöd ist, weil es dem Gedanken der Förderung von Facharbeitern widerspricht, wenn die jungen Menschen als billige Hilfsarbeiter missbraucht werden.
Wir wollen das halt trotzdem gerne für den Piloten machen, um diese Einschrittsschwelle ein bisschen einfacher zu machen für die Unternehmen. Aber unser Traum ist eigentlich, dass mittelfristig die Firmen die Ausbildung der jungen Leute bezahlen.
Wie viel Zeit verbringen Sie selbst in Afrika?
Wir reisen so, je nachdem, ob wir woanders in Afrika Projekte haben, reisen wir so 2 bis 3 Mal im Jahr mindestens nach Südafrika, manchmal zusammen, manchmal dann eben alleine. Und dank Covid ist es ja jetzt so normal geworden, dass man auch virtuell miteinander arbeitet. Und dadurch, dass unsere Akademien auch über Südafrika ja verteilt sind, funktioniert es ziemlich gut, dass wir dann den Rest hier vom Büro in Weimar aus managen.
Gibt es denn überhaupt Qualitätsstandards für Photovoltaikfirmen? Oder wie weiß ich, ob ich einen Fachmann erwischt habe oder nicht?
Es gibt verschiedene Mechanismen im Markt. Also der Photovoltaik-Industrieverband hat ein Programm aufgesetzt, das nennt sich PV Green Card, mit dem sie versuchen, die Qualität unter den Installateuren und bei den Installationen hochzuhalten. Da sind wir auch mit dabei. Wir bieten eben das passende Training dazu an und dann ein Assessment, also eine praktische und theoretische Prüfung, die Installateure machen müssen, um eben grundlegend erstmal zu zeigen, dass sie so eine Ahnung von dem haben, was sie machen. Aber ich glaube, die größte Falle ist halt, dass die Kunden sparen wollen. Die Kunden sind natürlich mit in der Verantwortung. Wenn jemand billig haben möchte, bekommt er natürlich auch billig und unter Umständen eben auch falsch und gefährlich und illegal. Von daher, ja, nicht immer das Billigste kaufen.
Die einjährige Fachausbildung wird staatlich gefördert, sagen Sie. Ihre Weiterbildungen müssen die Kunden ja selbst bezahlen. Was kostet denn so ein 5-Tages-Kurs bei Ihnen?
13.500 Rand, excluding VAT.
Genau.
Und Antje muss das jetzt umrechnen zum Tageskurs.
Das sind 710 Euro.
Okay, das hört sich jetzt nicht unbedingt günstig an.
Das ist auf jeden Fall nicht billig, aber Südafrika kann man sich so ungefähr wie Spanien vorstellen. Also wie der Lebensstandard, die Kosten und auch die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien ist. Ja, da ist Südafrika so ein Pendant. Und deswegen ist das ist nicht billig, aber das ist auch nicht unbezahlbar.
Können Sie denn mit Made in Germany punkten?
Wir punkten recht wenig mit Made in Germany. Wir machen es einfach nicht. Also wir setzen da nicht so einen Fokus drauf, also dass wir zwar jetzt Deutsche sind. Wir merken aber, dass wir in der Art, wie wir Dinge angehen, dass wir einfach dadurch besser sind. Das kann man so sagen.
An vielen Stellen effizienter, würde ich sagen.
Ja. Und das macht aber auch diese Mischung, also dieser Hintergrund von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie, 2 deutsche Unternehmerinnen und die ganzen Partner, die Südafrikaner sind oder Namibianer. Wir haben ja auch noch verschiedene Akademien in anderen Ländern. Aber diese Mischung und dass wir wirklich die Dinge gemeinsam entwickeln und dass wir eben auch sagen, wir bieten ja selber gar kein Training an. Das machen ja unsere Partner. Und so kriegen wir halt lokale Wertschöpfung. Und wir haben ein tolles Team. Also was immer keiner sich vorstellen kann, dass sowas überhaupt geht und dass sowas in Afrika geht. Dass die Menschen, also unsere Mitarbeiter, dass wir den Laden auch ohne uns schmeißen. Also und nicht einfach nur arbeiten, wenn wir daneben stehen.
Dann fragen wir jetzt Ohad Cohen, was er für Erfahrungen in Israel gemacht hat. Der in Deutschland ausgebildete Steinmetz hat uns schon erzählt, dass er fast immer allein arbeitet, weil er in Israel niemanden findet, der in dem Bereich arbeiten will. Das will er ändern. Ohad Cohen ist derzeit in seinem Heimatort Safed, der höchstgelegenen Stadt Israels. Und leider bekommen wir keine richtig gute Verbindung dorthin. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen rauscht. Ohad Cohen, Sie sind Steinmetz mit Fachrichtung Steinrestaurierung. Wo haben Sie denn die Liebe zu den Steinen entdeckt?
Zuerst, wo ich groß geworden bin, es heißt, eine kleine Stadt heißt Tzfat. Es ist in Obergaliläa und es ist fast 1000 Meter hoch. Und hauptsächlich gibt es nur Steine. Überall, man sieht Steine hier, Steine dort. Das ist einfach, das ist Material, um eine Stadt umzubauen.
Ihre Ausbildung haben Sie ja aber in Deutschland gemacht. Wie kam das?
Ich habe in Israel einen Steinmeister gesucht. Jemand, das kann mir diese alte Kunst beibringen. Das habe ich nicht gefunden. Doch habe ich für eine Gebäuderestaurator, so Steingebäuderestaurator gearbeitet und der hat ein bisschen Sachen gezeigt. Nach einem Jahr bin ich weg von ihm und dann habe ich eine deutsche Stückmeister, heißt Dr. Norbert, der war auch Doktor, und der hat mir nach Deutschland mitgebracht. Der hat meinen Enthusiasmus gesehen, der hat mir gesagt, komm, ich gehe nach Deutschland jetzt, für ein paar Monate, komm, hilf mir. Ich kam für ein paar Wochen, um mit ihm zu arbeiten.
Sie haben dann gemeinsam in Xanten eine romanisch-gotische Kathedrale restauriert. Da haben Sie bei dem Dombaumeister ein Praktikum machen dürfen, richtig?
Dort hatte ich Praktikum. Und in der Mitte dieser Praktikums hatte ich einen Ausbildungsvertrag. Das ist so die Geschichte.
Sie hatten also das Glück und offensichtlich auch das Können, dass man Ihnen gleich eine Lehrstelle angeboten hat. Wie hat Ihnen die Ausbildung in Deutschland gefallen?
Ich bin sehr großer Fan von dem deutschen Dualsystem. Ich sehe hier zwei positive Sachen. Und eins ist die Qualität, das wird erhalten. Und die Qualität wird erhalten wegen zweite Sachen. Es ist die Regeln, die auf die Gesellen und die Meistern schützen. Das heißt, dass wenn ich eine Geselle und ich gehe jetzt nach Deutschland und will was arbeiten alleine, es ist illegal. Ich kann das nicht machen. Ich muss ein Meister werden. Ich muss ein Meister machen und werden. Und nur dann habe ich die Möglichkeit, um Sachen von mir zu machen. Mit meinem Namen, ich kann es unterschreiben, das ist meins.
Finden Sie denn jetzt qualifizierte Mitarbeiter für Ihre Projekte?
Nein, nein. Ich arbeite alleine, hauptsächlich manchmal für Installationen, für Montage. Nehme ich Leute, die ich kenne. Aber weißt du, in Deutschland, wo ich die Ausbildung gemacht habe, ich hatte drei Meistern, richtig gute Leute und richtig professionelle Leute. Du kommst mit so hohen Standards nach Israel, dass du willst nicht runter. Du willst die nicht verniedrigen. Du willst quasi, das ist dein Name. Hey, ich komme, ich habe in der Bauhütte in Xanten Ausbildung gemacht haben und dort gelernt. Ich will das weiterhin in Israel machen. Ich will das nicht die Standard niedrig gehen.
Gibt es in Israel gar keine Steinmetzausbildung oder etwas Ähnliches?
Null. Null. Du kannst mit einem Steinmetz arbeiten, aber es gibt die Definition nicht. Dieser Wort Steinmetz existiert in den meisten Leuten hier in Israel als biblisches Wort. In Israel, es gibt keine Ausbildung für gar nichts, für keine Handwerk. Das musst ihr auch wissen.
Über das Handwerk bzw. die Fachausbildung als echte Alternative diskutieren wir gleich mit Tobias Bolle von der DIHK, der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
Wir haben nicht nur die klassischen Berufe, die die AHKs nachfrageorientiert anbieten, sondern in Griechenland kam es zum Beispiel dazu, dass der Brauer und Melzer nachgefragt wurde. Also ein ehrenwertes Handwerk, deutsche Handwerkskunst in Korea und in Ecuador, der Florist.
Vorher aber greifen wir in konkret und kompakt einen wichtigen Aspekt des Fachkräftemangels auf. Denn fast immer, wenn über den Notstand in Deutschland diskutiert wird, lautet die Lösung, wir brauchen mehr ausländische Fachkräfte. Was bedeutet das überhaupt? Und wie wird geregelt, wer hier in welchen Berufen arbeiten darf? Konkret und kompakt, was Sie in diesem Monat für den Erfolg Ihres Außenhandels wissen sollten. In der Debatte über Fachkräfte gerät eine Frage leicht aus dem Blick. Wer genau ist eigentlich eine ausländische Fachkraft? Gemäß dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz sind dies Ausländerinnen und Ausländer, die eine Berufsqualifikation besitzen, und zwar entweder eine deutsche oder eine gleichwertige ausländische. Entsprechendes gilt für akademische Qualifikationen. Die Details regelt das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz. Berufsqualifikationen sind kein Selbstzweck, sondern dienen dem Verbraucherschutz und der öffentlichen Sicherheit. Bei Ärztinnen, Brückenbauern oder Gasinstallateuren leuchtet das sofort ein. Aber auch sonst ist es wichtig, dass Dienstleistende ihr Handwerk verstehen. Allein schon, um Ärger und Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Das Problem? Berufe und Qualifikationen sind in den Ländern dieser Welt sehr unterschiedlich geregelt. Hier zu entscheiden, welche Ausbildung unter welchen Umständen anerkannt wird, ist nicht leicht. Bewerberinnen und Bewerber müssen da oft über eine erhebliche Frustrationstoleranz verfügen. Zum Glück gibt es wenigstens innerhalb der EU erhebliche Vereinfachungen. EU-Bürgerinnen und Bürger, die ihre Berufsqualifikation in einem Mitgliedstaat erworben haben, erhalten automatisch Zugang zu dem Beruf in anderen Mitgliedstaaten. Und zwar unter denselben Voraussetzungen wie die dortigen Inländer. Das gilt auch für einige akademische Abschlüsse. Wer zum Beispiel in Architektur oder Pharmazie einen bestimmten Abschluss erworben hat, hat damit automatisch in der ganzen EU Zugang zu diesem Beruf. Um einheitliche Qualitätsstandards zu sichern, haben sich die Mitgliedstaaten auf Mindestanforderungen für die Ausbildungen geeinigt. Wenn keine automatische Anerkennung greift, kommt es auch innerhalb der EU zu einem Anerkennungsverfahren, allerdings mit einigen Erleichterungen. Vorab können sich Interessierte in einer Datenbank darüber informieren, ob der Wunschberuf im Aufnahmestaat reglementiert ist und falls ja, welche Anforderungen daran geknüpft sind. Die Datenbank finden Sie in den Shownotes. Fachkräfte aus Drittstaaten werden nur selten nahtlos an ihre Tätigkeit anknüpfen können. Allein schon wegen sprachlicher Hürden müssen potenzielle Arbeitgeber immer extra Zeit und Aufwand bei der Einarbeitung einplanen. Manchmal wird sogar eine komplett neue Ausbildung erforderlich sein. Fragen wir jetzt bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK nach, wie es um den Fachkräftemangel weltweit steht. Tobias Bolle ist Referatsleiter berufliche Bildung im Ausland. Er unterstützt die deutschen Auslandshandelskammern dabei, duale Ausbildungsangebote oder auch Fortbildungen aufzuziehen. Herr Bolle, in Deutschland ist der Fachkräftemangel ein Riesenthema. Wie ist denn die Lage andernorts auf der Welt?
Ja, also ähnlich wie in Deutschland gibt es im Ausland, speziell für unsere deutsche Industrie, einen hohen Fachkräftemangel im technisch-gewerblichen oder kaufmännischen Bereich. Wir haben ungefähr 50.000 Mitgliedsunternehmen, unser Netzwerk, das Auslandshandelskammernetzwerk, und wir sind in 150 Standorten in 93 Ländern aktiv. Und diese Unternehmen spiegeln uns durch Umfragen zurück, dass eine der größten Risiken auch zu investieren der Fachkräftemangel ist. Also gut ausgebildete Arbeiter, Techniker für die Unternehmen im technisch-gewerblichen Bereich.
Was fehlt, sind also vor allem gut ausgebildete Technikerinnen und Ingenieure, richtig?
Also es ist schon die Tendenz, wenn wir unsere Berufsprofile angucken in den Ländern, dass so 70%, könnte man sagen, im technisch-gewerblichen Bereich sind. Also genau da, wo es auch schwierig wird, Maschinen instand zu halten, Probleme zu lösen, also lösungsorientiert zu handeln. Heute wird viel mit Robotik überwacht. Das heißt, der Facharbeiter ist ja gar nicht mehr mit den Händen, sage ich mal, zu Werke, sondern überwacht Maschinen, CNC-Maschinen und muss dann einfach schauen, wenn das Band stehen bleibt, er muss ja in kürzester Zeit Fehler beheben, sonst gibt es Lieferausfallzeiten und das schlägt sich dann für das Unternehmen negativ wider. Der kaufmännische Bereich hingegen ist ja auch durch die nationalen Systeme, auch durch die akademischen Systeme relativ gut abgedeckt.
Es fehlt also die klassische deutsche Fachkraft. Ein Problem, das lösbar ist.
Ja, das Wunderbare ist ja, dass wir ein sehr gut eingespieltes und zuverlässiges Ausbildungs- und sehr beliebtes Ausbildungssystem in Deutschland haben, nämlich das duale System. Das ist den Niederlassungen im Ausland ja meist bekannt durch die deutschen Headquarter. Und große Firmen in der Tat machen die Ausbildung dann autark. Also sie haben eigene Trainer, sie haben eigene Ausbildungswerkstätten. Allerdings ist es ja so, dass wir auch den Mittelstand unterstützen als Auslandshandelskammer-Netzwerk.
Ist die Ausbildung denn vergleichbar mit der in Deutschland?
Das kommt drauf an. Wir hier in der DIHK haben uns da so aufgestellt, um 2012 herum haben wir aus dem Haus hier raus Qualitätsstandards definiert, um die Ausbildung auch den Bedürfnissen im Markt anzupassen. Es gibt also quasi wirklich die deutsch-duale Ausbildung, die sehr stark an der IHK-Ausbildung angelehnt ist, zum Beispiel mit einem hohen Praxisanteil von 70%. Die Curricula sind identisch. Es gibt eine Zwischen- und Abschlussprüfung qualitätsgesichert. Wir haben aber auch einen Korridor, der vielmehr den nationalen Standards dann dient, wo wir oft im Ausland ein sehr verschultes System haben und gar keine Praxisphasen, die in der Ausbildung vorgesehen sind oder in der Bildung allgemein, die sind nicht implementiert. Auch das bedienen wir.
Es heißt ja immer, andere Länder beneiden Deutschland um seine duale Ausbildung. Gibt es Länder, die das Konzept übernehmen wollen?
Wir werden natürlich auch oder beziehungsweise die Auslandshandelskammern teilweise von den lokalen Bildungsministerien oder Regierungen angesprochen. Mensch, ihr habt in Deutschland so ein tolles System, geringe Jugendarbeitslosigkeit. Das hat ja wahrscheinlich mit dem dualen System zu tun. Und dann werden Rückschlüsse gezogen und es wird gesagt, bringt uns das hier mal her. Also der systemische Ansatz. Es ist schwierig, es dauert lange, es muss viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, die Gesetze müssen umgeschrieben werden. Es gibt vielleicht ein, zwei Beispiele, zum Beispiel Serbien hat das gut gemacht, in Costa Rica wurde das Gesetz umgeschrieben, also auf dem Papier sehr gut. In Serbien ist das dann auch sehr gut gelaufen mit Hilfe der GZ und der AHK, so dass die nationale Kammer, die PKS, dieses System nachhaltig implementiert hat. In Costa Rica könnte man jetzt fragen, das geht erst los, auf dem Papier steht alles, nur wo sind die Unternehmen?
Problem. Also man muss da schon schauen, wenn der politische Wille da ist und man die Dualität haben will, dann braucht man auch einen kritischen Bedarf in der Privatwirtschaft und sonst ist das schwierig.
Sie hatten ja gerade ein großes Treffen mit Auslandsvertretungen in Südamerika. Was sagen die Kollegen denn? Wo brennt die Hütte?
Die brennendsten Themen waren alles zum Bereich Weiterbildung, erneuerbare Energien. Es ist eine weltweite Tendenz und es geht ganz klar um Solartechniker. Es geht um die ganze Abfall- und Kreislaufwirtschaft, um diese nachhaltigen Systeme. Und es ist momentan auch so, dass wir ja in Deutschland auch erst Berufsbilder dazu entwickeln. Das heißt, der Mechatroniker ist gegeben, dann kommt vielleicht eine Zusatzqualifikation drauf oder theoretisch eine Weiterbildung. Also wir warten jetzt nicht auf die deutschen Berufsbilder. Bilder, wir sind dann auch flexibel, wie Sie das zitiert haben, das Trainingscenter, dass wir mit Weiterbildung ganz klar arbeiten. Also eine gute Grundausbildung, zum Beispiel durch den Mechatroniker und obendrauf ein Sondermodul für Solartechnik und dann ist eigentlich die Fachkraft auch gut vorbereitet.
Wir haben mit zwei Gründerinnen gesprochen, die in Südafrika eine Solarakademie gegründet haben und die können sich kaum retten vor Anfragen für ihre Kurse. Sind solche Kurse eine Lösung für den Fachkräftemangel?
Sie haben gerade einen Wochenkurs angesprochen oder auch Monatskurse. Da bewegen wir uns im Feld der Weiterbildung, nicht mehr der Ausbildung. Und es ist okay. Und es ist, wenn es passend ist für den Kunden, kann man natürlich auch so Schnellbesolung machen. Die Frage ist immer, was wird am Ende handlungsorientiert dem jungen Mensch beigebracht? Das ist wichtig. Und wenn dann in dem Fall die Photovoltaikfirma glücklich ist und die Fertigkeiten passen, dann kann man da auch definitiv in die Weiterbildung gehen und muss nicht eine zwei- oder dreijährige Ausbildung machen. In die Richtung beraten wir unsere 50 Auslandshandelskammern jetzt auch stark.
Automobilhersteller klagen darüber, dass es keinen Nachwuchs gibt. Die Wende zur Elektromobilität verschärft die Situation noch. Da braucht man plötzlich Elektrofachkräfte. Wo sollen die herkommen?
Nämlich die E-Batterie für die E-Autos. Da arbeiten wir zum Beispiel eng mit einem großen deutschen Automobilhersteller zusammen, der dort schon die Elektrofachkraft auch durchführt in Deutschland und wir implementieren das dann im Ausland. Also Elektrofachkraft klassisch auch eine Weiterbildung und da nehmen wir das deutsche Know-how und gehen in die Märkte, wo die Automobilisten aktiv sind, besonders im Bereich Wartung, weil mit E-Batterien und der Wartung und dem Aus- und Einbau ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Da sind hohe Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Und da gibt es Trainings, auch Trainings im digitalen Bereich mit HoloLens-Brillen. Das ist ein sehr schönes Modell. Und da haben wir, glaube ich, jetzt 10 Länder über die Emirate bis nach Amerika, Mexiko, Asien abgedeckt.
Und wie sind die Bewerber im Ausland? Gibt es auch eine hohe Abbrecherquote bei der Aus- oder Weiterbildung?
Also im Ausland ist es so, dass eigentlich Dropouts kaum vorkommen, weil die jungen Menschen dann schon auch einen gewissen Stolz haben. Sie gehen in dieses Programm, in dieses deutsche duale Programm. Sie haben ihr Unternehmen, ihre Schule, also sie versuchen es schon. Allerdings muss man sagen, am Ende gibt's ja die qualitätsgesicherte Leistungsfeststellung. Und durch die Abschlussprüfung am Ende, da vielleicht wieder das Beispiel vom Balkan, mit der deutschen dualen Prüfung ist es dann so gewesen, dass im ersten Lauf jetzt nicht mehr als 60% die Prüfung geschafft haben. Das sehen wir aber gar nicht so negativ, weil gerade die praktische Prüfung im technisch-gewerblichen Bereich ist schwierig. Und ja, es muss auch nicht jeder bestehen. Es ist ja ein Qualitätsmerkmal. Die jungen Leute können aber durch die Durchlässigkeit, haben sie trotzdem ihr lokales Abitur, können beim Unternehmen arbeiten. Also das ist kein Beinbruch. Und gerade bei Kammern, die anfangen, das ist halt dann auch den Pilotierungsstatus geschuldet. Das wird nach unserer Erfahrung immer besser mit den Jahren.
Die größten Fachkräfteprobleme bestehen ja im technischen Bereich. Was aber ist denn mit anderen Berufen?
Wir haben nicht nur die klassischen Berufe, die die AHKs nachfrageorientiert anbieten, sondern in Griechenland kam es zum Beispiel dazu, dass der Brauer und Melzer nachgefragt wurde. Also ein ehrenwertes Handwerk, deutsche Handwerkskunst in Korea und in Ecuador, der Florist. Also man kann das dann auch schon in der Ausbildung münden lassen. Aber ja, ich denke, dass es auch so ist, dass gewisse Profile auch da nicht die große Nachfrage haben und eher exotisch bleiben.
Jetzt werden also Brauer in Griechenland nach dem deutschen Reinheitsgebot ausgebildet?
Also die Curricula sind identisch. Was jetzt das Quellwasser oder die Zusatzstoffe angeht, muss man natürlich schauen. Aber ja, also unsere Ordnungspolitik ist immer mit den IHKs und dann auch den deutschen Curricula zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich ein nettes Beispiel in Griechenland, dass man dort dann ein leckeres Bier bekommt, was dem Deutschen sehr nah ist.
Deutsche Bierbraukunst in Griechenland, wenn das mal kein Exportschlager wird. Herzlichen Dank für das Gespräch, Tobias Bolle. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe vom Weltmarkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Fragen. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes. Wir sind gerne für Sie da, auch online unter www.gtai.de. In der nächsten Ausgabe schauen wir auf ein Thema, das, wie die Fachkräfte, gefühlt alle Unternehmen angeht. Ich sag nur Lieferketten, Diversifizierung, Resilienz, Beschaffungsmärkte. Die deutsche Wirtschaft ist ja auf Importe angewiesen, nicht nur bei Rohstoffen. Eine neue Erkenntnis ist es nicht, aber gerade in guten Zeiten gerät das gerne in Vergessenheit. Die Corona-Krise, der Wettbewerb mit China oder auch die Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine haben jetzt deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, sichere Beschaffungsmärkte zu haben. Ein wichtiges und komplexes Thema, das wir angehen. Es wird spannend, versprochen. Dazu mehr beim nächsten Mal. Bis dahin.